Mit großen Schritten gehen wir voran. Mit großen Schritten gehen wir auf die Passion zu. Auf Ostern gehen wir zu. In der Passionszeit sind wir schon. Wir bereiten uns in der Passionszeit vor auf das, was kommt. Ostern. Wir wollen innerlich nachvollziehen, was Jesus erlebt hat vor gut 2000 Jahren. Dafür ist diese Zeit da. Wir erleben hier nichts Neues. Wir reden immer über etwas, was schon passiert ist. Aber wir wollen es nachvollziehen in diesen Tagen. Und das wollen wir auch in den Predigten. Und am Anfang wurde gesagt, das Thema ist heute ein Leben für den König. Das ist unbestritten, dass Jesus König ist. Das glaube ich. Jesus ist König. Jesus ist gekreuzigt und auferstanden. Und das ist ziemlich wurscht, was du glaubst. Es ist so. Es ist ein Tatsachenbericht. Jesus ist Herrscher. Jesus ist König. Und das besingen wir die ganze Zeit. Das steht im Zentrum. Wir besingen immer, dass er der Herrscher ist, dass es alles um ihn geht. Aber wir werden heute sehen, dass es nicht einfach darum geht, dass Jesus irgendetwas ist. Er weiß, dass er König ist. Ihm ist wichtig, dass wir das nachvollziehen in unserem Innern. Wir erzählen Gott nichts Neues, wenn wir ihm sagen, du bist groß. Gott, du bist herrlich. Wenn ein Mensch sagt, Gott, du bist gut, dann sagt Gott nicht, ach so, gut, dass du mich daran erinnerst. Fast hätte ich es vergessen. Denn die ganze Welt sagt, Gott, warum und Gott, warum das und dies. Gott, du bist gut, das weiß ich schon. Und ich möchte, dass du das nachvollziehst. Wir werden sehen, den Text, den wir uns heute anschauen möchten, dass Jesus möchte, dass wir etwas im Innern nachvollziehen und dass für Jesus es einen Unterschied macht, ob du ihn auch als König anerkennst oder nicht. Ich möchte dazu aus Markus lesen, Kapitel 14, die Verse 3 bis 9. Und als Jesus in Bethanien war, in dem Hause Simons des Aussätzigen, kam, während er zur Tisch lag, eine Frau, die ein Alabasterfläschchen mit Salböl von echter, kostbarer Narde hatte. Sie zerbrach das Fläschchen und goss es aus auf sein Haupt. Es waren aber einige bei sich selbst unwillig. Wozu ist diese Verschwendung des Salböls geschehen? Denn dieses Salböl hätte für mehr als 300 Denare verkauft und den Armen gegeben werden können. Und sie fuhren sie an. Jesus aber sprach, lasst sie. Was macht ihr Mühe? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Denn die Armen habt ihr alle Zeit bei euch. Und wenn ihr wollt, könnt ihr ihnen wohltun. Mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat im Voraus meinen Leib zum Begräbnis gesalbt. Aber wahrlich, ich sage euch, wo das Evangelium gepredigt werden wird in der ganzen Welt, wird auch von dem, was sie getan hat, geredet werden zu ihrem Gedächtnis. Ich möchte die einzelnen Personengruppen heute mit euch anschauen. Wir beginnen erstmal mit der Frau. Und dazu lese ich noch einmal den Vers 3. Und als er in Bethanien war, in dem Hause Simons, des Aussätzigen, kam, während er zu Tisch lag, eine Frau, die ein Alabasterfläschchen mit Salböl und von echter, kostbarer Narde hatte. Sie zerbrach das Fläschchen und goss es aus auf sein Haupt. Ich habe euch mal mein Salbölfläschchen mitgebracht. Das ist Salböl. Das hat mir Rainer geschenkt. Vielen Dank nochmal. Und im Alten Testament und im Neuen Testament ist die Salbung immer ein ganz wichtiges Zeichen. Hier haben wir es wieder mit einem Zeichen zu tun, dass Gott Äußerliches mit Innerliches, mit dem Innerlichen verbinden möchte. Dass hier nicht einfach nur gesalbt wird und gut ist, sondern es soll auch etwas aussagen. Es ist ein Symbol für Salbung mit dem Heiligen Geist, mit der Einswerdung mit dem Geist Gottes. Und es wurde zu verschiedenen Zwecken verwendet und im Neuen Testament werden wir dazu aufgefordert, wenn Menschen krank sind und sie die Ältesten, die Leitung der Gemeinde zu sich bitten, weil sie krank sind und für sie beten sollen, dann steht dort, nehmt Öl und salbt sie und betet für sie. Vor einiger Zeit haben wir das gemacht. Hans, Rainer und ich waren unterwegs. Und dort waren wir bei unserem lieben, bereits verstorbenen Bruder Harald. Viele werden ihn noch kennen und gut in Erinnerung haben. Er war krank, sehr krank. Und er hat gebeten, kommt, betet für mich. Und wir haben ein Fläschchen Öl mitgenommen. Wir wollten ihn salben. Wir haben ausgemacht, jeder von uns salbt ihn. Linke Hand, Stirn, rechte Hand. Ich habe angefangen, gesalbt, gebetet. Reinhard weitergemacht mit der Stirn. Und dann war Hans dran. Wir nehmen immer das Fläschchen und nehmen so ein paar Tropfen auf die Hand. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal so ein Öl oder überhaupt Öl in den Händen hattet. So ein bisschen mehr. Also das geht nicht so schnell weg, ja. Da reicht schon ein Tropfen, dass es wirklich nachhaltig ist. Ja, und wir hatten ihm gut gegeben und es war alles in Ordnung. Und dann war Hans dran. Hans hat sich ein bisschen verschätzt. Bei Harald war die ganze Hand voll. Ein Duft ging durch den Raum. War schon ohnehin schon intensiv. Ja, das riecht so gut. Ihr könnt gerne mal nach dem Gottesdienst kommen und euch das anschauen. Und Hans hat gebetet. Und dann waren wir fertig mit dem Gebet. Und Harald war sehr dankbar. Und dann konnte er nicht sitzen bleiben. Er musste aufstehen und sagt so, Hans, du hast es wirklich gut gemeint. Musste ins Bad gehen und sich das abwaschen, weil es so viel war. Obwohl es vielleicht nur 5 Tropfen mehr waren, als Rainer und ich das gemacht haben. Ja, aber das ist so intensiv, es ist so viel. Das ist nicht wie Wasser. Machst du einmal so und gut ist. Das ist echt nachhaltig. Die Frau, die Jesus gesalbt hatte, kam nicht mit einem, das sind jetzt 10 Milliliter. Die kam mit einem Liter Öl. Sie hat nicht 1, 2, 3 Tröpfchen auf die Hand gemacht und dann Jesus irgendwie gestreichelt damit, was auch ein Zeichen der Freundlichkeit war im Orient. Wenn die Leute zum Essen gekommen sind, sie haben sich so hingelegt, ja, und dann haben sie gegessen und dann hat man einfach, um ihnen was Gutes zu tun, hat man Öl genommen, es riecht gut und es ist einfach eine Wohltat. Die nimmt so eine Flasche, haut den Kopf ab von der Flasche und gießt das, ich sag's mal ein bisschen salopp, gießt es auf Jesu Haupt. Ich hätte gern mal Jesus da gesehen. Wir denken immer, er war dann so ein bisschen glänzig auf der Wange. 1 Liter Öl, der war zugeölt. Das war eine Öldusche, die er abbekommen hat. Nicht weniger, ein ganz oder circa 1 Liter. Das hat gereicht für den Kopf, für den Nacken, für die Schulter. Aus anderen Berichten im Neuen Testament lesen wir, dass sogar die Füße noch was abbekommen haben. Der war komplett mit Öl. Und dann saß er da oder lag. Und so eine Flasche Öl, das war Öl aus Indien. Sehr, sehr kostbar. Sehr, sehr teuer. Ungefähr 70% eines Jahreseinkommens. 70% eines Jahreseinkommens kostet so eine Flasche. So teuer ist das. Überlegt einmal, wem ihr so ein Geschenk machen würdet. 70% eures Jahreseinkommens auf den Kopf hauen. Das war irgendwie komisch. Das war seltsam. Es ist nicht das Problem, dass eine Frau zu Jesus gekommen ist. Frauen hatten ja früher nicht so eine gute Stellung. Aber diesen Dienst haben auch Frauen gemacht, dass sie gesalbt haben, aber nicht so. Das war wirklich was Besonderes, Komisches, Ungewöhnliches, was Einzigartiges. Aber die Stunde für Jesus war eine einzigartige Stunde. Und diese einzigartige Stunde Gottes, Jesu Christi, brauchte eine einzigartige Handlung. Und das war genau diese Salbung von Kopf bis Fuß. Wenn ihr euch das 14. Kapitel anschaut in eurer Bibel, werdet ihr in den Versen davor, vielleicht habt ihr auch so Überschriften in eurer Bibel, dann lest ihr Anschlag der Hohepriester gegen Jesus, dann die Salbung und dann der Verrat von Judas. Mittendrin in der Feindschaft, die Jesus erlebt, ist auf einmal diese Salbung. Anfeindung links, Gegner rechts und in der Mitte ist eine Frau, die Jesus salbt, was Ungewöhnliches tut. Und die Jünger haben überhaupt keine Peilung, was hier gerade passiert. Sie verstehen nichts. Sie sind wie verblendet. Aber die Frau ist geleitet durch den Heiligen Geist, weiß vielleicht gar nicht, was sie da so gerade im Endeffekt tut, welche Auswirkungen das hat, was sie da tut. Aber sie weiß, das, was ich tue, ist unglaublich unvernünftig, aber richtig. Ich tue meinem Jesus was Gutes. Und die Frage drängt sich hier auf, und das sollten sich die Jünger tatsächlich fragen. Vorher Anschlag der Hohepriester, danach Verrat von Judas. Dem Leser soll durch das Markus-Evangelium hier etwas deutlich werden. Bist du Gegner oder Nachfolger Jesu? Zu wem gehörst du? Positionier dich. Wenige haben sich zu Jesus gestellt. Und selbst die Jünger haben nichts kapiert. Und sie zerbricht diese Flasche und weiß vielleicht gar nicht, man streitet sich darüber, man kann es nicht direkt sagen, ob sie eigentlich gewusst hat, was das auch symbolisiert, dass sie die Flasche zerschlägt und es ausgießt. Letztendlich ist es unter anderem ein Symbol für Jesus Christus selbst. Er wird zerschlagen und er wird ausgegossen. Ein Bild für völlige Hingabe. Es wird nichts mehr übrig gelassen. Der letzte Tropfen. Alles wird gegeben. Ausgießen, Selbsthingabe, Zerbruch. Diese Dinge symbolisiert diese Ölflasche, diese zerbrochene Ölflasche, symbolisiert letztendlich das, was auf Jesus zukommt. Und indem sie das tut, erklärt sie Jesus für tot. Das weiß sie vielleicht gar nicht in dem Augenblick. Aber Jesus sagt, ey, das war gerade zu meinem Begräbnis. Und dann kommt sie und sie erklärt ihn für tot. Mit dieser Salbung, weil man Menschen, bevor man sie zu Grabe getragen hat, gesalbt hat. Was ist das für eine Nachricht? Ich erkläre dich für tot. Jesus könnte aufstehen und sagen, hast du nicht so eine Hoffnung wie die Jünger? Dass sie sagen, ich schaffe das, ich werde mich schon durchboxen. Du erklärst mich für tot mit dieser Salbung. Was sie hier macht, ist, dass sie letztendlich im Geist wusste sie es. Ob sie es im Verstand wusste, können wir nicht sagen. Im Geist wusste sie, ich nehme die Worte des Messias ernst. Denn er hat jetzt schon dreimal gesagt und wahrscheinlich noch viel öfter. Wir lesen von dreimal. Ich werde leiden. Ich werde sterben. Aber ich werde wieder auferstehen. Sie hat ihn für tot erklärt und im Prinzip bejaht, das, was du die ganze Zeit sagst, wird jetzt passieren. Eine Einleitung für die Passion und die Auferstehung. Und nicht nur das. Es ist letztlich eine Anerkennung der Königsherrschaft Jesu. Warum? Es wurde im Alten Testament nicht nur, Menschen wurden nicht nur gesalbt, um ihnen etwas Gutes zu tun, um sozusagen Gastfreundschaft zu üben. Gesalbt wurden oft Könige, Priester. Das Amt wurde mit der Salbung identifiziert. Die Salbung sollte einem zeigen, Gott ist mit dir. Es sollen alle sehen, es sollen alle riechen. Du bist jetzt der eingesetzte König. Jesus Christus, Christus, das Wort für der Gesalbte. Keine Frage, er war mit dem Heiligen Geist gesalbt ohne Ende. Aber hier hat sie ganz deutlich auf seine Königsherrschaft verwiesen, gesalbt zum König. Denn was stand am Kreuz ganz vorne auf dem Schild? König der Juden. Da stand nicht Jesus von Nazareth. Ich finde es so interessant, dass zum Ende von Jesu Leben dieses Zeichen der Salbung nicht einfach nur zur Wohltat, sondern eine komplette Begießung so symbolhaft eine Königssalbung darstellt, er wenige Stunden später am Kreuz hängt und über ihn steht König der Juden. Und die Pharisäer gingen noch zu den Obersten. Hey, sagt nicht, dass er König der Juden ist. Schreibt dorthin, er hätte gesagt, er sei der König der Juden. Also was ist das für ein Schild auch, ja? Pilatus sagt, was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben. Aber im ersten Augenblick wirkt das so komisch, was sie tut. Was ist das für eine Handlung? Hat diese Handlung einen Mehrwert? Ich glaube, wir Deutschen denken da auch viel drüber nach. Das, was ich tue, sehe ich da auch eine Auswirkung auf lange Zeit? Oder ist das etwas, was sehr schnell verfliegt? Lasst uns lieber in Dinge investieren, die wirklich lange Frucht tragen. Oft ist dieser Gedanke auch gut. Aber hier ist es eine vergängliche Handlung. Sie kommt mit einem Liter Öl, gießt es über Jesus. Der Augenblick ist sehr intensiv. Aber wie lange hält dieser Duft? Wenige Stunden später wurde der Duft überdeckt mit Blut und Schweiß. Der Duft, so groß er auch ist, ist für einen Augenblick in diesem Haus. Aber er wird bald verflogen sein und das Geld auch. Es ist futsch. Aber der Frau geht es hier nicht um das Geld. Der Frau geht es darum, dass sie ihre Hingabe und Liebe zu Jesus zeigt, dass sie sie darstellt, dass sie ihre Liebe und Hingabe zu ihrem König zum Ausdruck bringt, mit allem, was sie hatte. Jesus sagt, sie hat getan, was sie konnte. Mehr nicht. Tust du, tu ich. Tun wir, was wir können. Erst wenn Jesus den Platz einnimmt, in unserem Herzen, dass er der König ist, tun wir, was wir können. Aber viele sind an Jesus vorbeigegangen und haben nicht getan, was sie konnten. Die Jünger zum Beispiel haben noch nicht getan, was sie konnten. Das hat die Frau getan. Das war ihm gleichzeitig auch eine Schelte an seine Jünger. Und auch wenn sie gedacht hat, es ist so unglaublich unvernünftig, hat sie sich gesagt, wenn ich es jetzt nicht tue, werde ich es nie tun. Und das ist so für mich, da ist für mich diese Frau ein Vorbild. Manchmal unvernünftige Dinge zu tun. Investieren in kurze Augenblicke, die sehr intensiv sind, aber die entscheidend sind. Wenn ich es jetzt nicht tue, dann werde ich es nie tun. Und da, wenn ich mir diese Frau anschaue, dann frage ich mich selber für mich, welche Stellung hat Jesus in meinem Leben? Lebe ich wie die Jünger zu diesem Zeitpunkt einfach mit Jesus? Oder mache ich es wie die Frau und lebe für Jesus? Und das ist ein Unterschied. Ich vermute, dass jeder in diesem Raum eine Art Gottesglaube hat. Wahrscheinlich seid ihr auch deswegen hier, weil Gott irgendwie existiert und er irgendeine Rolle in eurem Leben spielt. Aber ich frage euch, lebt ihr einfach mit einem Gottesbewusstsein oder lebt ihr für Gott? Und das macht den Unterschied. Und das sehen wir hier in diesem Beispiel. Denn diese Frau lebt für Jesus und somit ist diese Ölflasche, die sie zerbricht, auch ein Symbol für sie. Sie zerbricht sich selbst und gibt sich selber auch voll hin. Lass uns weitergehen in Vers 4 und 5. Lass uns mal die Jünger anschauen. Es waren einige bei sich selbst unwillig. Wozu ist diese Verschwendung des Salböls geschehen? Denn dieses Salböl hätte für mehr als 300 Denare verkauft und den Armen gegeben werden können. Und sie fuhren sie an. Dass die Jünger so denken und sagen, Verschwendung liegt auf der Hand. Ich habe vorhin gesagt, 70% des Jahreseinkommens. Das würde zu der Zeit bedeuten, dass an einem Tag ungefähr 300 Familien hätten gesättigt werden können. 300 Familien, nur an einem Tag, für dieses Geld, was das Öl wert ist. Und dann kommen wir so in die Frage, Verschwendung auf der einen Seite oder die letzte Ehre? Was ist wichtiger? Und ich glaube, die Jünger haben das gesehen und haben sich folgende Frage gestellt. Diese Frage kennt ihr ganz bestimmt. Einige tragen sie hier an der Hand. Was würde Jesus tun? What would Jesus do? Vielleicht kennt ihr dieses Armband, WWJD. Ich habe das auch als Jugendlicher getragen. Diese Frage hat mir oft geholfen. Manchmal, wenn es mir peinlich war in der Schule, gut, dass es Pullover gibt. Aber oft war es für mich auch ein Schub für ein Bekenntnis, auch vor meinen Freunden. Was würde Jesus tun? Und die Jünger waren unterwegs mit Jesus. Die wissen ja, was er so die ganze Zeit getan hat. Aber ein Pastor hat gesagt, ich halte diese Frage für sinnlos. Was würde Jesus tun? Die Jünger waren 3 Jahre lang mit Jesus unterwegs. Und immer wenn sie gedacht haben, jetzt wissen wir es und hauen rein, dann war es immer genau falsch. Wenn du denkst, du weißt, was Jesus tun würde, dann ist es genau das Falsche. Hat er ein bisschen überspitzt gesagt. Aber genau das haben sie hier erlebt. Das Interessante ist, was haben sie getan? Sie fuhren sie an, heißt es. Also sie waren mit einer harten Rede gegen sie. Sie haben sie recht in die Mangel genommen. Und dieses Wort kommt im Neuen Testament, ich habe es 5-mal gefunden. 4-mal davon nutzt es Jesus, wo er gegen Unrecht auftritt und hart antwortet. Zornig ist über Missstände. Und jetzt sind die Jünger sich sicher. So, was würde Jesus tun? Einen Mut zusammennehmen. Wir fahren sie hart an. Rums. 4-mal nutzt es Jesus. 1-mal die Jünger. Und sicherlich haben sie erwartet, dass Jesus ihnen Zustimmung gibt. Gut habt ihr das gemacht. Ihr seht richtig, ihr habt einen richtig klaren Blick. Wie schauen wir auf Menschen? Diese Frage hatten wir witzigerweise auch am Donnerstag in der Bibelstunde. Wie schauen wir auf Menschen, die hingegeben Jesus Christus nachfolgen und manchmal unvernünftige Dinge tun für das Reich Gottes? Welchen Blick haben wir auf unsere Geschwister? Was für eine Verschwendung. Man hätte es doch anders machen müssen. Man hätte doch. Und dann fahren wir uns gegenseitig hart an, weil wir meinen, es besser zu wissen. Der Vorwurf steht im Raum. Und ich will nicht wissen, wie es dieser Frau ging. Unter Männern, unter dem Messias und jetzt dieser Vorwurf. Alles gegen sie gerichtet, als Frau. In dieser Sozialisation eine ganz andere Rolle. Wer schreitet ein? Wer sorgt für das Recht? Wer kümmert sich um die richtige Antwort? Die Frau steht nicht auf und sagt, hey Leute, ich. Und das finde ich so wunderbar. Die Frau wartet und tut nichts. Sie wartet, bis ihr Herr aufsteht und etwas sagt. Bis Jesus einschreitet, bis Jesus für Recht sorgt und sie einfach den Herrn sprechen lässt. Sie weiß, dass sie was Richtiges getan hat. Glaub mir, wenn man so viel Geld auf den Kopf haut, dann weiß man, was man tut. Sie hat's gewusst. Und der König selbst tritt ein. Und er verschafft ihr Recht. Und dann kommen wir zu den Versen 6 bis 9. Jesus aber sprach, lasst sie. Was macht ihr, ihr Mühe? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Denn die Armen habt ihr alle Zeit bei euch. Und wenn ihr wollt, könnt ihr ihnen wohltun. Mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat im Voraus meinen Leib zum Begräbnis gesalbt. Aber wahrlich, ich sage euch, und das ist wohl, glaube ich, die größte Schelte für die Jünger, wo das Evangelium gepredigt werden wird. In der ganzen Welt. Das wird übrigens der Auftrag für die Jünger. Wird auch von dem, was sie getan hat, geredet werden zu ihrem Gedächtnis. Ihr fahrt sie gerade noch an, ja? Aber euer Job wird es sein, von ihr zu erzählen. Das ist eine krasse Demütigung. Was sagt Jesus hier? Was macht ihr dieser Frau Mühe? Man kann auch sagen, warum bereitet ihr dieser Frau Schwierigkeiten? Bringt sie in Bedrängnis? Warum bringt ihr eine Beschwerde ihr gegenüber? Die Grundform von diesem Wort bedeutet so viel wie schlagen und abhauen. Also abhauen, schlagen. Diese Stimmung bringt dieses Wort hier rein. Das sagt Jesus über die Jünger. Warum schlagt ihr sie verbal? Warum bringt ihr so eine Kritik? Warum beschwert ihr das Gewissen dieser Frau mit ungerechten Vorwürfen? Warum quält ihr sie? Das finde ich krass. Wie sehr Jesus diese Frau am Herzen liegt. Was er hier für eine Vokabel benutzt. Ihm ist es wichtig, was hier gerade passiert. Und die Jünger sehen es nicht. Und er ist hart zu ihnen. Warum macht ihr sie fertig? Warum bringt ihr dieses arme Gewissen ins Wanken? Ich habe mich gefragt, warum trifft es Jesus so doll? Warum es spricht so, als wenn es ihn selber treffen würde. In Johannes 13, Vers 1 heißt, Jesus hatte die Menschen, die in der Welt zu ihm gehörten, immer geliebt. Jetzt gab er ihnen einen letzten und äußersten Beweis seiner Liebe. Und er sieht in dieser Frau etwas, was er selber getan hat. Er handelt mit purer Liebe, mit Hingabe, gibt alles auf. Und er sieht in ihrer Tat eine Antwort von dem, was er getan hat. Und darum stellt er sich zu dieser Frau. Sie macht genau das wie ich. Wenn ihr sie angreift, greift ihr auch mich an. Jesus ist diese Frau nicht egal. Und er sagt, sie hat ein gutes Werk an mir getan. Ich finde es schade, dass im Deutschen das so irgendwie völlig leidenschaftslos kommt das hier rüber. Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Es gibt im Griechischen zwei Wörter für gut. Das eine ist eher sachlich. Ist halt gut. Aber das, was Jesus benutzt, ist kein Gut auf sachlicher Ebene. Was dieses Wort beschreibt, meint so viel wie etwas Schönes tun. Etwas tun, das in Harmonie mit Gott steht. Sie tut hier gerade etwas, was für Gott schön ist. Wir haben auf der einen Seite den Begriff für die Sachlichkeit und auf der anderen Seite, und das finden wir hier, etwas, ein Begriff, der so einen Charme hat. Ein Begriff mit Anziehungskraft, mit Schönheit. Hey, und das finde ich richtig gut. Sie hat etwas Schönes, was Anziehendes getan, was Liebliches. Und nicht einfach irgendeine gute, richtige Sache. Sondern das tut was in einem. Das ist etwas sehr Bewegendes. Was bedeutet das, wenn das etwas sehr Bewegendes ist und euer Herz sich nicht bewegt? Sie hat ein schönes Werk an mir getan. Und die Spitze in unserem Predigttext ist wohl, dass er nicht einfach sie nur, er peppelt sie auf, er gibt ihr wieder Mut und Kraft, Nicht nur das, sondern er zeigt, welche Tragweite das hat, was sie gerade tut. Diese Verschwendung, was das in Gottes Augen ist, dass das eine Investition ist, die man nicht mit Augen sehen kann. Die kann nur Gott sehen. Und diese Frau geht in die Geschichte ein. Jesus hat sie als wert erachtet, dass wenn man über sie, wenn man über das Evangelium spricht, über die Botschaft von Jesus Christus, dass man von ihr berichtet. Und ich möchte euch fragen, könnt ihr euch die Geschichte vom Sterben und Auferstehen Jesu ohne diese Frau vorstellen? Und alle werden sagen, ja. Jesus verbietet es uns, dass wir diese Frau vergessen. Jesus sagt auf der ganzen Welt, wo über das Evangelium gesprochen werden soll, wird über diese Frau geredet werden. Zu ihrem Gedächtnis. Hey, der Sohn Gottes spricht zu dieser Frau und zu den allen, die im Raum sind. Man wird an sie denken. Sie hat nicht versucht, Eindruck zu schinden bei den Jüngern. Sie hat nicht versucht, Eindruck zu schinden bei den anderen Menschen, die in dem Raum waren. Sie hat nicht versucht, Eindruck zu schinden bei Jesus Christus. Sie hat einfach nur ihre Liebe gegeben, weil er ihr König ist. Und sie hat ihn zum König gesalbt. In Psalm 23, Vers 5 heißt es, du bereitest mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde und salbest mein Haupt mit Öl. Dieser Psalm 23 ist zutiefst ein prophetisches Wort auf Jesus selbst. Er sitzt an einem Tisch mit wem? Mit seinen Jüngern. Wer ist dort? Judas, der ihn gleich verraten wird. Im Angesicht meiner Feinde, Herr, bereitest du mir einen Tisch. Gott, du salbst mein Haupt mit Öl. In der Geschichte, wer tut es? Die Frau. Was die Frau tut, ist ein Akt Gottes. Gott verbindet sich mit unseren Taten, mit dem, was wir tun. Gott möchte, dass die Taten, die wir tun, Dinge sind, die er vorbereitet hat. Dass wenn wir sie tun, dass man wirklich davon sprechen kann, Gott tut hier. Und darum, wenn wir predigen, wenn wir singen und wenn es uns trifft, Gott hat gesprochen, kein Mensch, weil Gott ein Ziel hat durch menschliche Taten. Und deswegen, lasst uns diese Frau nicht vergessen, wenn wir über das Evangelium sprechen. Warum? Weil wenn wir über das Evangelium sprechen, geht es nicht nur darum zu sagen, Jesus Christus ist Herr, Jesus Christus ist König, sondern es soll darum gehen, dass wenn wir über Jesu Königsherrschaft sprechen, dass er sagt, Leute, ihr müsst auch davon sprechen, dass Menschen sich auch hingeben müssen für diesen König. Und wenn wir von dieser Frau sprechen, sollen wir uns anschauen, Gegner Gottes oder Nachfolger, sind wir liebevoll und hingegeben? Was würde Jesus tun? Lasst uns ganz genau überlegen. Lasst uns diese Frau nicht vergessen, denn sie ist uns ein Vorbild und zeigt zutiefst in ihrem Wesen, wie das Evangelium funktioniert. Dass das Evangelium keine tote Nachricht ist, sondern dass das Evangelium Menschenherzen völlig entflammt, eine Liebe schenkt für den Herrn, dass man ein Liter Öl bereit ist zu nehmen und auf Jesus zu gießen und Jesus alles zu geben, was man hat. Und in diesem Raum sitzen Menschen, die das noch nicht gemacht haben. Zu viele leben ein Leben mit Jesus, aber nicht für Jesus. Die Passionszeit ist eine Zeit, wo Gott unsere Herzen neu bewegen möchte. Darum sprechen wir von dieser Frau. Nicht, dass wir die Frau anbeten, sondern dass wir hier ein Beispiel nehmen für diese Hingabe und diese unglaubliche Liebe, die diese Frau hat für Jesus. Ich möchte euch ein Zitat vorlesen von einem Pastor über diesen Abschnitt. Vielleicht denkst du klein und unwichtig von deiner Treue, aber in Gottes Augen kann diese Treue sehr groß sein. Die Frau wollte keinen Eindruck bei den Jüngern schinden, auch nicht bei den anderen Menschen oder bei Jesus selbst. Sie wollte einfach ihre Liebe zeigen. Sie vollbrachte keine Wunder, hielt keine flammenden Predigten. Aber Jesus war so bewegt von ihrer selbstlosen Hingabe, dass er sie für würdig befand, sie in die Geschichte eingehen zu lassen. Gott kann deine Treue zu einem Segen machen, von dem Generationen zehren. Erst in der Ewigkeit wirst du wissen, wie viele gesegnet worden sind, weil dein Leben ein Leben für Gott, für den König war. Darum ist es so wichtig, dass du deine Hingabe und Liebe zu Jesus ausdrückst. Die Frau handelt prophetisch an Jesus Christus, den Sohn Gottes. Sie salbt ihn, setzt ihn symbolisch ein zum König, was wir dann am Kreuz lesen können. Jesus verschafft ihr Recht. Jesus verschafft ihr Ansehen. Er achtet sie und er beachtet sie. Und er nimmt ihre Liebe ernst. Ihr Handeln macht einen Unterschied in der Weltgeschichte. Und dieser Text soll uns dazu auffordern. Hört auf, einfach in dem gleichen Raum zu sitzen mit mir. Sprecht nicht über mich, als wenn ich nicht da wäre. Sprecht mit mir. Habt ein Herz für mich. Liebt mich. So wie ich es gemacht habe. Euch geliebt. Bedingungslos.